Hallo, der Uhrzeiger zeigt jetzt die volle Stunde an. Ich möchte jetzt alle herzlich begrüßen zu unserem Webinar über Refsung-Krankheit von einer ophthalmologischen Perspektive. Ich bin Christy DeMarco, die Gründerin und Präsidentin von Global Dare Stiftung. Ich freue mich, heute Ihre Gastgeberin zu sein. Wir haben jetzt die Ehre, Dr. Bartley Roy hier zu haben, den Leiter der ophthalmologischen Abteilung des Zentrums für medizinische Genetik an der Universitätsklinik von Gent und der Universität Gent begrüßen zu dürfen. Er ist dort seit 2001 tätig. Er ist auch Professor für Ophthalmologie und ophthalmologische Genetik an der Universität Gent seit 2013. Er ist auch teilweise beschäftigt als Arzt in der Abteilung der Ophthalmologie und im Zentrum für zelluläre-molekuläre Therapeutik im Kinderkrankenhaus von Philadelphia. Er ist auch Ophthalmologe und klinischer Genetiker, spezialisiert auf vererbte Augenkrankheiten und systemische Beschwerden am Auge. Bevor wir anfangen, bevor ich Bart das Wort erteilen möchte, möchte ich kurz etwas sagen über die Global Dare Stiftung, dann auch etwas Organisatorisches hinzufügen. Die Globale Dare Stiftung wurde gegründet im Oktober 2019. Dare steht für Defeat Adult Refsum Everywhere, das heißt der Bekämpfung der Refsum-Krankheit überall. Wir wollen für bessere Aufklärung, bessere Lebensqualität sorgen, für diejenigen, die diagnostiziert wurden mit der Krankheit. Unser Ziel besteht jetzt darin, die Forschung, Ausbildung, die Aufklärung und die Fürsprache zu verbessern. Denn wir denken, es gibt ein Mittel für die Krankheit. Bart unterstützt unseren Auftrag bei der Stiftung, indem er ein wichtiges Mitglied ist unseres medizinischen wissenschaftlichen Beirats. Mit ihm und anderen versuchen wir für Aufklärung über Refsum-Krankheit zu sorgen, für bessere Behandlung, bessere Pflege und für bessere Forschungsmöglichkeiten, bessere Therapien für die Morbus Refsum. Bevor ich jetzt das Wort erteilen möchte, möchte ich etwas Organisatorisches sagen. Alle Teilnehmer, Teilnehmerinnen sind in Zuhörermodus. Es gibt Möglichkeiten, Fragen zu stellen. Die Teilnehmer, die auf Zoom zugeschaltet sind, können ihre Fragen in die Q&A-Box schreiben, während des Vortrags oder ihre Hand heben, indem sie Alt und Y drücken auf der Tastatur oder auf die Ikone in der Menüleiste. Die per Telefon zugeschaltet sind, können einfach auf Stern 9 drücken, um sich zu melden. Nach der Präsentation werde ich die Fragen moderieren. Ich werde zunächst einmal die Fragen in der Box stellen und dann die Teilnehmer, die sich eingewählt haben, fragen. Die heutige Sitzung wird aufgenommen für zum späteren Anschauen auf der Webseite unserer Stiftung. Ich möchte dann Herrn Dr. Leroy das Wort erteilen. Vielen Dank, Christy. Vielen Dank an alle, die zugeschaltet sind. Ich kann erkennen, dass schon sehr viele dabei sind. Ich möchte auch mich ganz klar ausdrücken. Wir sind alle daran interessiert, dass Sie mich verstehen. Wenn ich also nicht laut genug sprechen sollte, dann sagen Sie mir bitte Bescheid im Chat. Ich bin sicher, dass Christy mich dann unterbricht, wenn ich zu leise sprechen sollte. Denn natürlich sind wir daran interessiert, dass sie die Information auch erreicht. Das Ziel, das wir mit diesem Webinar verfolgen, ist, dass wir die ophthalmologischen Merkmale bei Refsum-Krankheit erklären. Also was ist da am Auge erkennbar bei dieser Krankheit? Was auch sehr wichtig ist, wie kann ein Augenarzt dabei helfen, eine Diagnose zu stellen? Ich bin selbst noch jemand, der lernt und ich werde das auch im Laufe meines Vortrags erklären, wie es dazu kam, dass ich mich für die Erwachsene Refsum-Krankheit interessiere und was ich über die Diagnostik gelernt habe. Ich möchte dann Augenärzte und andere Ärzte ansprechen, so auch so wie Patienten, Patientinnen und darauf hinweisen, dass es einige Merkmale gibt, wie man eine richtige Diagnose stellen kann. Die nächste Folie dann bitte. Das ist eine Folie, die uns etwas sagen würde über meine Finanzinteressen. Also genetische Augenärzte wie ich, die gibt es ja nicht so viele davon. Und deswegen führen wir sehr viele Beraterdienste durch für Unternehmen zur Entwicklung von Arzneimitteln. Wir beraten sie. Ich nehme selbst kein Geld für mich, zur Vergütung. Also alles, der gesamte Erlös fließt bei mir in die Forschung. Nächste Folie. Ich werde also das Thema vorstellen. Was sind Augen und Gene? Dann etwas Kurzes zur Erwachsenen-Refsum-Krankheit. Ich gebe dann Beispiele und zeige Ihnen einige Beispiele von Studien, die wir durchgeführt haben, und dann einige Schlussfolgerungen, die wir daraus ziehen sollten. Nächste Folie, bitte. Menschen sind definiert durch Gene. Wir sind alle sehr komplexe Maschinen. Und ich denke, es reicht zu sagen, dass 20.000 Gene vom Vater und 20.000 Gene von ihrer Mutter sie definieren als Person. Wie kann das sein? Jede Zelle in ihrem Körper enthält eine Kopie von 20.000 Genen von beiden Eltern. Und die Kombination von beiden führt dazu, dass sie zu diesem einzigartigen Menschen werden, der sie sind. Spermzellen und Eizellen sind die einzigen zwei Arten von Zellen, die nur einen Satz von 20.000 Genen haben. Und diese werden dann kombiniert und daraus wird der neue Mensch, der er ist. Im Allgemeinen wissen wir von diesen 20.000 mal 2 Gene, dass es 7 etwas mit Retina-Krankheiten zu tun haben und mit dem Augennerv. Mehr als 270 sind bekannt, was die Struktur anbetrifft. Wir können sie uns also detailliert anschauen. Nächste Folie, bitte. Wie kann man jetzt Chromosome vergleichen? Und manche von Ihnen haben vielleicht schon Chromosomen gehört und Genen. Chromosome sind viel größer von genetischem Material. Darauf befinden sich diese 20.000 Gene mal 2. Wir bekommen also in den Spermzellen von Seiten des Vaters 23 Chromosome und damit 20.000 Gene. Und 23 Chromosome kommen dann auch von der Mutter wiederum mit 20.000 Genen. Gene, individuell gesehen, kann man jetzt nicht im Mikrosom sehen, aber Chromosome kann man unter dem Mikrosom erkennen. Wir müssen etwas wissen über die Vererbung, zumindest etwas, um das zu verstehen, was es mit Bombus Refsum auf sich hat. Ich möchte da nicht in Details gehen. Ich möchte nur sagen, dass die erwachsene Refsum-Krankheit, dass es eine autosomale rezessive Krankheit ist. Was ist damit gemeint? Das bedeutet von Seiten der Mutter und vom Vater kommt ein defektes Gen und die wissen natürlich nicht und durch Zufall kommt das beides in die Spermzelle und die Kombination bedeutet, dass das Kind zwei defekte Kopien eines bestimmten Gens hat. Das hat jetzt nichts mit dem Geschlecht eines Menschen zu tun, ob das jetzt ein Mann oder eine Frau ist, ist nicht relevant. Nächste Folie bitte. Schauen wir uns das Auge ganz kurz an. Das Auge funktioniert wie eine Kamera und schlussendlich ist der wichtige Teil des Auges, der wichtigste Teil ist hinten, ist die innere Schicht des Augapfels. Man könnte das auch die Tapete nennen des Auges. Das nennt man die Retina oder die Netzhaut. Nächste Folie dann bitte. Und hier sieht man jetzt, und ich werde hier sehr plastisch sein in meiner Beschreibung. Das heißt, ich werde mir detailliert das anschauen für diejenigen, die es nicht so gut sehen können, was ich jetzt online zeige. Das Foto, das ich zeige, zeigt den Augenhintergrund. Man sieht also den zentralen Teil der Retina. Das ist der Teil, der besonders lichtempfindlich ist am Augenhintergrund. Das ist also der Teil, der wirklich eine wichtige Aufgabe erfüllt. Das ist der zentrale Teil. Er ist zuständig für das Schafe sehen. Das heißt, man erkennt Partner, die Kinder, die Familienmitglieder mit diesem zentralen Teil. Man kann eine Zeitung damit lesen, man kann Zeichen damit erkennen mit diesem zentralen Teil. Was den Rest anbetrifft, gibt es auch einen seitlichen Teil der Netzhaut. Der ist zuständig für das sogenannte Gesichtsfeld. Nächste Folie. Die menschliche Netzhaut, wie auch bei jedem Tier, das sieht, ist dieser Teil des Auges, der das Licht in elektrische Impulse umwandelt. Und das ist wichtig, das zu verstehen, wenn man verstehen möchte, was sich bei der Refsum-Krankheit vollzieht im Auge. Deswegen haben wir diesen speziellen Teil des Auges, die Retina. Dort wird Licht umgewandelt in elektrische Impulse. Das wird dann weitergereicht, die Reize gehen dann weiter durch den Augennerv wie ein elektrisches Kabel. Das wird hingereicht zum hinteren Teil des Gehirns, zum Kleinhirn. Und die menschliche Retina verfügt über eine spezifische Struktur. Und die Zeichnung, die ich jetzt hier zeige, ist am Ende dieser Folie, sieht man die sogenannten Photorezeptorzellen. Wir haben dann Stäbchen und diese Stäbchen sind hypersensitiv, hyperempfindlich für Licht und deswegen können wir die Nachtsicht haben. In der Nacht sieht man natürlich nicht so gut wie am Tag, das wissen wir. Das Sehvermögen am Tag erlaubt es uns, und die Nacht am Tag zu sehen, Nacht in der Nacht zu sehen. Also in der Nacht sehen wir zwar keine Farben, aber hilft uns. Aber wir haben dann auch die Zapfen und die Zapfen sind die Zellen, die mehr Licht erfordern, damit sie richtig funktionieren können und damit dieses Signal wieder in elektrische Impulse umgewandelt wird, ist auch zuständig für die Sehschärfe, auch für das Farbsehvermögen. Also wir haben die roten, grünen und blauen sensitiven Zapfen, also Zapfen für das Sehen am Tag und die Stäbchen für das Sehen am Tag. Beide zusammengenommen sind die Photorezeptoren, die Lichtrezeptoren des Auges, die lichtsensiblen Zellen des Auges. Der Rest der Anatomie der Retina kann ich zusammenfassen, indem ich sage, sie haben also diese mittleren und diese verschiedenen Zellen, also die Zäpfchen und die Stäbchen sitzen am äußeren und die werden unterstützt vom Epithel, Pigmentepithel der Netzhaut. Das ist ein sehr wichtiger Teil der Netzhaut. Die Elektrik, die in den Stäbchen bzw. in den Zapfen entsteht, wird dann übertragen als elektrischer Impuls in die Mitte. Und das wird umgewandelt wiederum in elektrische Aktivität in den inneren Zellen und in der Retina. Wird es weitergeleitet zum Augennerv, also am hinteren Ende der Retina. Was also wichtig ist, was wir verstehen müssen in Sachen Morbus Refsum, sind also die Zapfen und die Stäbchen und die Pigmentepithelzellen, die sie dabei unterstützen. Die anderen Zellen sind einfach Übertragungszellen, die aber jetzt nicht so eine große Rolle spielen bei der Refsum-Krankheit. Nächste Folie dazu. Wir haben also die Zapfen und die Stäbchen. Die Stäbchen, das sind 120 Millionen und die Zapfen, da haben wir nur 6 Millionen davon. Ja, 120 Millionen geben uns die Nachtsicht in der Retina und nur 6 Millionen im hellen Tageslicht. Nächste Folie. Wiederum eine strukturelle Darstellung der Retina, die ich jetzt überspringen werde. Dann zur nächsten Folie. Wiederum werde ich das überspringen, weil ich das schon alles gesagt habe. Und dann möchte ich kurz etwas sagen, was Retinitis pigmentosa ist. Und ich möchte jetzt etwas sagen über die erwachsene Refsum-Krankheit. Sie wissen, dass die Retinitis pigmentosa dazu gehört. Aber was ist die Retinitis pigmentosa wirklich? Retinitis pigmentosa als genetischer Augenarzt sehe ich das oft als isolierten Zustand, desolierte Der Patient hat also nichts außer Retinitis pigmentosa. Retinitis pigmentosa ist ein sehr schlechter Name für diese Krankheit, kommt aus dem Jahre 1869. Das war vor langer Zeit. Zugegebenermaßen, damals wusste man noch nicht über Genetik Bescheid und man hatte angenommen, dass es sich um eine Entzündung handelte. Deswegen Retinitis wie Tendinitis, Arthritis und so weiter. Wir wissen jetzt allerdings, dass Retinitis pigmentosa keine Entzündung ist, ursprünglich gesehen, sondern genetischen Ursprungs ist. Was ist Retinitis pigmentosa? Das ist eine Stäbchen-Zapf-Krankheit. Warum sage ich jetzt Stäbchen-Zapfen-Krankheit? Weil die Stäbchen nicht funktionieren zunächst einmal, dann sterben sie ab. Und weil die Stäbchen nicht funktionieren, dann ziehen sie die Zapfen mit sich in den Tod sozusagen. Und was man bei einem Patienten zuerst erkennt, ist, dass der Patient sich also unter Nachtblindheit beschwert, wegen Nachtlicht, weil jemand in der Nacht nicht sieht und dann in der Peripherie, wo die Stäbchen sehr stark vertreten sind, dann ziehen die Zapfen mit sich, von denen es ja weniger gibt. Die ziehen also sie mit sich in den Tod und dann in einer zweiten Phase nach der Nachtblindheit folgt dann auch eine Einschränkung des Gesichtsfelds am Tag. Das heißt progressiver Tunnelblick. Und die Menschen merken das, wenn sie in diesem Krankheitsstadium angekommen sind und am Ende endet das mit einem sehr kleinen Tunnelblick, wo man wirklich nur noch mit den verbleibenden Zapfen etwas sieht. Das heißt, im Zentrum der Retina sind die Zapfen sehr stark vertreten und dann nur da sind die Zapfen noch vorhanden und die Zapfen verteidigen sich dann gegen den Zelltod. Aber bei manchen Patienten gibt es überhaupt keine Sehschärfe mehr. Nächste Folie dann bitte. Wir haben dann alle Arten von Retinitis pigmentosa hier, die dominante, rezessive, dann geschlechterverbunden, also wo mehr Frauen davon, also Männer davon betroffen sind, Frauen weniger. Ich kann jetzt eine Folie zeigen, wo man auf der rechten Seite ein Hintergrund das Auge gezeigt, wo es sich um eine dominante Retinitis pigmentosa handelt und in der Peripherie sieht man dann, dass Pigment eingedrungen ist und das ist das Purpur, das Seepurpur, das jetzt austrocknet. Was jetzt dann noch bleibt, stirbt dann ab und man sieht deswegen diese Pigmentspuren in der Peripherie. Das ist eine Art von vernarbtem Gewebe. Der Patient hier hat eine sehr bessere zentrale Netzhaut, genauso wie bei Patienten mit der RFSUM-Krankheit. Nächste Folie bitte. Es gibt so viele Gene und ich werde sie jetzt nicht alle nennen. Es gibt 23 für dominante Retinitis pigmentosa und dann gibt es insgesamt 43 für rezessive Pigmentosa. Nächste Folie bitte. Und dann gibt es nach wie vor sehr viele X-verbundene Krankheiten. Was ich bis jetzt gemacht habe, ich habe die Gene vorgestellt. Ich habe das Auge vorgestellt, was Retinitis pigmentosa ist. Ich habe gesagt, dass Retinitis pigmentosa eine Krankheit ist, die isoliert ist, aber auch einhergeht mit einem größeren Syndrom. Das heißt, ein Zustand, wo die Retinitis pigmentosa nicht die einzige Beschwerde ist. Es gibt andere Krankheiten, die damit einhergehen beim Patienten und zusammengenommen nennt man das Syndrom und eines davon ist die erwachsene RFSUM-Krankheit. Nächste Folie, erwachsene RFSUM-Krankheit und die meisten von Ihnen wissen das nicht und die, die das noch nicht wissen, lernen das jetzt, es war Sigvald RFSUM, ein norwegischer Neurologe. Er hat festgestellt, dass es sich um periphere Polyneuropathie handelt, also Das ist eine zerebelläre Ataxie. Das bedeutet, dass man Probleme mit dem Kleinhirn hat, das nicht richtig funktioniert. Er hat auch bemerkt, dass wenn sie eine Lumbalpunktion bekommen, wenn eine Nadel ins Rückenmark kommt, dass dann mehr Flüssigkeit drin ist als normal und zusätzliche Anzeichen von Reizungskrankheit sind sensorineuraler Gehörverlust aufgrund der Abnormitäten. Und manche haben gesagt, dass 30% dieses Kapal, die also kurze Finger haben oder kurze Zehen haben, dadurch, dass die Mittel Knochen kürzer sein können. Also bei der vierte Finger oder der vierte Zeh oder der vierte Finger ist oft davon betroffen. Das Herz kann auch betroffen sein und was auch relativ häufig vorkommt und vielleicht noch häufiger, als dass sich allerdings noch niemand angeschaut, ist Anosmie, das heißt Geruchsverlust. Manche haben auch trockene Haut, schuppige Haut. Nächste Folie, Retinitis pigmentosa, ergibt sich mit den klassischen Anzeichen, die ich vorhin besprochen habe. Nachtblindheit, eingeschränktes Gesichtsfeld, also Tunnel, Blick aufgrund des Absterbens der Zapfen und die Leute stoßen auch tagsüber in Gegenstände. Und sogar vorzeitig ist eine Verringerung der Sehschärfe, der zentralen Sehschärfe. Dann Pupillenabnormitäten, die Iris kann auch beeinträchtigt sein und die Linse kann getrübt sein. Sehr viel schneller, als wir bei Älteren normalerweise feststellen und das nennt man einen Katarakt. Nächste Folie, bitte. Die Refsum-Krankheit ist eine autosomale rezessive Krankheit. Das bedeutet, das Gen PHYH, das ist ein Enzym, Phytanoyl-Coenzym Hydroxylase. Wenn man jetzt ein Problem hat mit diesem Gen, das von Mutter und Vater kommt, dann hat man diese Mutation und dann kann dieses Enzym nicht produziert werden vom Körper. Also ein Protein hat eine Funktion als Enzym und das dient jetzt dazu, eine sehr ungewöhnliche Fettsäure abzubauen und das kann dann weiter degenerieren. Wenn dieses Enzym jetzt nicht richtig aktiv ist oder überhaupt nicht aktiv ist, dann reichert man etwas an, was Phytansäure heißt. Das heißt, eine Fettsäure kann jetzt nicht richtig vom Enzym abgebaut werden. Und im Auge, also das ist an dieser Stelle, das denkt man sich nicht, dann gibt es eine Ansammlung von Phytansäuren in den Pigmentzellen der Retina, womit die Zapfen und die Stäbchen unterstützt werden. Nächste Folie dann bitte. Die Augenprobleme führen dazu, dass die Patientinnen zum Augenarzt gehen. Und was ich dann oft sage, das ist, dass es eben eine sehr seltene Krankheit ist, mit einer Häufigkeit von 1 zu 1 Million. Wir wissen das auch gar nicht genau. Wir wissen einfach nur, dass es sehr selten ist, wirklich eine sehr seltene Krankheit sich handelt. Aber das Problem ist, dass es einfach oft unterdiagnostiziert wird. Es wird oft sehr zu spät diagnostiziert in der Entwicklung. Und wenn wir mit diesem Webinar dazu beitragen, dass ein Patient oder zwei Patienten da etwas darüber herausfindet, dann haben wir schon viel gewonnen. Und ich zitiere jetzt von einer Studie von 1992, aber wenn das nur die Augenärzte gesehen hätten, es gibt eine durchschnittliche Verzögerung von 11 Jahren, wenn der Patient zum ersten Mal zum Augenarzt geht und bis dann die Diagnose gestellt wird. Und das dauert viel zu lange. Wir müssen da einfach besser werden in der Diagnosezeit. Nächste Folie dann bitte. Andere Probleme, die ich auch erwähnen wollte. Diese Krankheit ist behandelbar. Es gibt keine richtige Therapie, dass jemand in dem Sinne das einfache ein Arzneimittel zu sich nimmt. Aber was wir wissen, dass wir die Möglichkeit haben, die Quellen der Phytonsäure durch die Ernährung zu beschränken bei der Morbus Refsum. Und wir wissen, dass es neurologische und dermatologische Symptome gibt, also Nerven- und Hautsymptome sich verbessern durch eine bestimmte Ernährung. Und wir wissen, dass es auch Einfluss haben könnte auf die Funktion der Netzhaut. Also die Augenkrankheit kann vielleicht auch später eintreten, wenn wir die Diagnose früher stellen und wenn wir durch eine spezielle Diät die Phytonsäure, den Phytonsäurewert beschränken. Ich habe eine kleine Du-Studie durchgeführt. Das war vor Jahren schon. Die habe ich nicht offiziell veröffentlicht, aber ich möchte gerne, dass Sie sich das anschauen, indem Sie sich die Daten anschauen. Ich arbeite jetzt gerade mit einem Arzt, der in der Ausbildung ist in Gent. Und es geht also darum, dass weitere Daten hinzugewonnen werden. Was wir machen wollten, wir wollten also diese Augenprobleme detaillierter uns anschauen. Und ein Teil dieser Studien wurde durchgeführt, als ich in der Ausbildung war, zwischen 1998 und 2001. Das bedeutet, ich bin schon ziemlich alt, aber ich funktioniere immer noch. Nächste Folie, bitte. 12 kaukasische Patienten wurden hinzugenommen mit dieser Studie. 8 Briten, 3 Belgier, ein Niederländer, 7 Männer, 5 Frauen. Durchschnittsalter bei der Diagnose betrug 28 Jahre. Wenn Sie jetzt diese Bandbreite sich anschauen, also zwischen 16 und 37, das müssen wir wirklich besser werden. Das Durchschnittsalter der ersten Symptome lag bei etwa 16 Jahren. Und 9 Patienten, das heißt, die Menschen waren 16, als sie die ersten Symptome spürten. Das ist sehr, sehr wichtig, weil diese zunächst mal verpasst gewesen worden sind. Ich möchte jetzt einige Beispiele von dieser Studie durchgehen. Ich möchte jetzt nicht genau in die Details gehen, einige Beispiele einfach nur anführen. Nächste Folie, bitte. Das ist also der erste Patient und das ist der erste Patient, der mir jemals begegnet ist in meinem Leben. Ich war also ein junger Mann, ich hatte mich war in der Ausbildung als Genetiker, hatte auch eine Ausbildung als Augenarzt und dann kam ich zu Professor Arnold Bird im Moorfield Krankenhaus in der Augenklinik in London und dann hatte ich einen Patienten in Gent gesehen. Der Patient war damals 27 Jahre alt und er hat sich darüber beschwert, dass er immer weniger scharf sehe. Er sagte nun, die Leute, mit denen ich arbeite, also ich bin auf einem Jahrmarkt beschäftigt, also als Schausteller, und die Leute denken immer, ich wäre betrunken, weil ich einfach immer schwanke, keinen Gleichgewichtssinn habe. Dann habe ich auch verringerte Sensibilität in meinen Beinen. Und als ich ihn noch weiter befragt habe, hat er mir gesagt, er hätte keinen Geruchssinn mehr. Also die beste Sicht war 6 von 9. Das bedeutet 20-30 für die Amerikaner, für die Belgier und die Europäer würde das bedeutet 7-8-9. 7-8-10 an Sehschärfe. Was ich gemerkt habe, dieser junge Mann, nun, ich kann einfach seine Pupillen nicht weit stellen. Er hat sehr kleine Pupillen, habe ich gemerkt. Und durch diese kleine Pupille habe ich gesehen, dass die Retina überhaupt nicht normal aussah. Und nachdem wir eimerweise Weittropfen hinzugefügt haben, da sieht man immer noch, dass die Struktur dieser Pupillen, dieser Iris, die Iris in beiden Augen sieht nicht so aus, wie sie sehen sollte, und die Pupillen sind eben so klein. Und das ist ein Foto, das durch diese ganz kleinen Pupillen gemacht wurde. Ist also ein schlechtes Foto, aber um das jetzt zu beschreiben, man sieht, dass die Retina abnormal ist bei diesem 27-jährigen jungen Mann. Das sieht man dann auch weiter auf der nächsten Folie, wenn wir uns. Dann habe ich, nachdem ich als Genetiker ausgebildet worden bin, haben Sie etwas, irgendwas anderes? Kann ich Ihre Hände sehen? Und viele von Ihnen können das vielleicht nicht erkennen, weil dieses Foto zu klein ist. Aber er hatte einen abnormalen Mittelfinger, oder mit einem Nagel, der sehr viel zu, einfach viel zu kurz war an der rechten Hand. Und die Finger waren sehr kurz und kann ich jetzt auch noch ihre Füße sehen. Und die, er sagte zu mir, die Leute lachen immer aufgrund, lachen mich immer aus wegen meiner Füße. Und was Sie jetzt auf der Folie sehen, ist ein kurzer vierter Zeh und ein kurzer erster Zeh, großer Zeh. Und ich habe mir dann gesagt, ich wusste das nicht, was es war, aber ich habe gemerkt, dass es mehr, sich mehr war, als ich wissen sollte über Retinitis pigmentosa an Symptomen. Dieser Mann hat ein ganz originelles Syndrom. Und wir können das nochmal sagen. Schlussendlich wurde dieser Mann diagnostiziert mit Morbus Refsum. Er hat also hatte schlechte er hat also seine Retina hat nicht richtig funktioniert und die Phytonsäure im Blut war sehr hoch, aber ich wusste das noch nicht damals. Also damals wusste ich das nicht. Ich bin dann nach England gekommen, zu meiner zusätzlichen Ausbildung in die Augenklinik. Nächste Folie dann bitte. Und das ist jetzt Patient Nummer 2. Also ich war damals in England bei Professor Bird und diese 28-jährige Frau, sie kam also in die Klinik von Professor Bird, sie kam dann zu mir, also zu einem Forschungsmitarbeiter und das war also bei Professor Bird, er war ein Gott damals auf seinem Gebiet, ist er immer noch und er sagte damals, also, diese Frau wurde diagnostiziert mit einer Krankheit, die hieß erwachsene Refsum-Krankheit. Ich wusste damals nicht, was es ist. Sie war also sehr gesprächig. Es war eine sehr nette junge Frau. Und sie hat zu mir gesagt, schön, dass ich Sie sehe, Dr. Livoy. Warum möchten Sie meine Füße sehen? Warum sollte ich Ihre Füße sehen sollten? Und sie sagt immer, jeder möchte immer meine Füße sehen, wenn ich zu Professor Bird gehe. Ich habe gesagt, ja, natürlich. Dann habe ich auch mit ihr gesprochen und dann sagte sie zu mir, ich habe Gleichgewichtsprobleme und ich kann auch nicht gut riechen. Und dann sagte ich, in Ordnung. Und dann hatte ich einen Geistesblitz. Ich habe mich an etwas erinnert. Nächste Folie bitte. Und sie hat nicht normal gesehen. Sie hatte klar Retinitis pigmentosa, aber ihre Pupillen ließen sich ausweiten. Und das ist eine Folie, die den Augengrundhintergrund, also rechtes, linkes Auge sieht. Was man sieht, sind die Probleme im scharfen, im Sehnerv, im Punkt des scharfen Sehens. Und das ist ein klares Anzeichen von Retinitis pigmentosa. Nächste Folie, bitte. Wir sehen das auch auf einem Fluoreszenz, auf einer Angiografie haben wir damals gemacht, machen wir heute nicht mehr sehr häufig. Das sind ihre Hände, die normal sind, mit Ausnahme eines kurzen Daumens und das sind ihre Füße. Und was ich da wieder gesehen habe, hat mich dann so verleitet zu sagen, Stopp. Und ich habe dann zu dieser Frau gesagt, ich habe einen Patienten in Gent ihres Alterns, weil sie mich jetzt aufgefordert habe, dass ich mir ihre Füße anschaue. Jetzt habe ich die richtige Diagnose des Patienten in Gent. Er reiste damals mit einem Jahrmarkt durch das Land ohne feste Anschrift. Deswegen musste ich die Polizei darum bitten, ihn zu finden. Ich habe den Mann gefunden und ich habe dann gesagt, Sie müssen nach Gent kommen. Wir müssen uns den Phytonsäurewert anschauen. Ich denke, ich habe Ihre Diagnose. Sie müssen jetzt eine Diät einhalten. Und das ist jetzt eine Frau, die hat mich darauf aufmerksam gemacht, was erwachsene Refsum-Krankheit ist, ist besonders dankbar ihr gegenüber. Sie ist in England. Ich betreue sie nicht mehr. Sie geht noch zu meinen Kollegen. Nächste Folie, aber das ist doch eine Geschichte, die Ihnen etwas sagen muss. Also diese Frau hat natürlich auch einen hohen Phytansäurewert im Blut und sie hatte auch Probleme bei der elektrischen Aktivität, also bei einer Behandlung, bei durch Plasmapherese. Darauf kommen wir noch später zu sprechen. Nächste Folie. Und das sind hier die Pheresen, die zeigen, dass die Patientin nach wie vor einige Funktionen aufweist, aber aufgrund der Ernährung und der Plasmapherese hat sie eben auch eine Diät eingehalten. Deswegen konnte die Krankheit sich langsam entwickeln. Im Wesentlichen ist es so, dass im Laufe der Zeit alte Spuren zurückverfolgt habe, wo es um die Funktion der Retina ging, also zurück zu 1990 oder 2001. Das waren also alles Spuren. Ich schaue mir die Spuren an. Sobald die Behandlung dann angeschlagen hatte, hat sich der Zustand in der Retina-Funktion stabilisiert. Nächste Folie. Jetzt schauen wir uns den dritten Patienten an und das ist wiederum ein englischer Patient, den ich gesehen habe in meiner Ausbildung mit Professor Bird in London. Das war eine 29 Jahre alte Frau. Sie hatte eine moderate Verschlechterung der Sehschärfe, seit sie 25 war. Und sie, als ich sie dann gefragt habe, ich wusste schon damals mehr wiederum über die Refsum-Krankheit. Ich habe dann nach ihren Füßen und Armen, den Daumen gefragt. Sie hatte eine Schiene getragen mit und aufgrund einer Missbildung am Fuß, das war aber nicht erfolgreich, die Leute wussten nicht, was sie haben, deswegen haben sie ihr Bestes gegeben, um diesen Fußnagel zu korrigieren, als sie klein war. Sie hat erwähnt, nach der Entbindung von einem ihren Kindern, dass sie dann völlig ihren Geruchssinn verloren hätte und dieser sei nie wieder zurückgekommen. Nächste Folie. Sie ist also das mittlere Kind von einer Familie und sie haben alle Refsum-Krankheit in der Familie, leider. Also die drei Geschwister haben Refsum und dann gibt es eine weitere Krankheit, über die ich jetzt dann nicht weiter eingehen möchte. Das ist die Frau, also die Pupillen lassen sich etwas besser ausweiten, aber um jetzt das richtig zu beschreiben, der periphere Teil der Iris ist dunkler und das liegt an einer Atrophie. Also die beste Sehschärfe beträgt nur die Hälfte oder ein Drittel dessen, also im rechten bzw. im linken Auge. Das sind die Augenhintergrundbilder, die den Augenhintergrund zeigen. Man sieht also auf der rechten Seite, dass es einen Qualitätsverlust gibt in der Peripherie, dann in der Mitte der Retina und deswegen ist die zentrale Sehschärfe nicht normal. Nächste Folie bitte. Wiederum sieht man abnormale, kurze Extremitäten und der vierte C, der auf dem Fußrücken sich befindet, etwas aufgrund dessen, weil der Mittelfußknochen kürzer ist im Vergleich zu den anderen. Und deswegen ist die vierte C, der äußere Teil, sitzt er auf dem Fuß, also auf dem Fußrücken sozusagen. Nächste Folie. Dann auch wieder ein hoher Phytansäurewert bei dieser Frau. Dann schauen wir jetzt noch einmal das an. Nächste Folie, dann gleich wieder sprechen wir über den letzten Patienten, die letzte Patientin, die ich betrachten möchte mit Ihnen. Das ist eine Patientin, die habe ich gesehen im Alter von 39 Jahren. Die Diagnose war gestellt worden, war erfolgt im Jahre von 24 Jahren und diese Frau hatte dann schon lange vor dieser Zeit, also Sehschärfe hatte abgenommen, Gleichgewichtsprobleme und dann hatte sie ein großes Problem in den unteren Extremitäten, weil sie am Kinn operiert werden musste und in dieser Zeitspanne bekam sie nur wenig zu essen. Wenig zu essen bei Erwachsenen-Refsum-Krankheit ist allerdings ein Problem. Warum ist das ein Problem? hypokalorisch. Das heißt, wenn man nicht genügend Kalorien zu sich bekommt, dann würden die Fettreserven verbraucht werden, verbrennt werden. Man kann auch schlank sein, aber man hat nach wie vor Fettgewebe und dieses leidet, also wird abgebaut, wenn man hungert. Und man mobilisiert dann diese Fettreserven aus dem Körper, wenn man hungert, und in diesem Fett wird Phytonsäure gespeichert bei Erwachsenenreifungskrankheit. Also wenn diese Fettreserven angegriffen werden, dann kommen große Mengen von Phytonsäure in das Serum, in das Blut, und das führt zu akuten Toxizität, weil das den Nerven überhaupt nicht gefällt. Und diese Person hatte dieses Problem. Das wussten die Leute nicht, und man hat ihr nicht genügend zu essen gegeben. War ein regelrechtes Drama. Es hat ein Jahr gedauert, bis sie sich von dieser akuten Krise an Toxizität erholte. Dann litt sie unter auch Unanosmie, das heißt kein Geruchssinn. Das ist der offizielle Name. Nächste Folie. Sie hatte suboptimale Sehschärfe im rechten und dann auch im linken Auge. Und sie hatte auch Myose. Das sind die kleinen Myosis, das heißt diese Pupillenverengung. Und hier sieht man die Augenhintergrundbilder. Was man sieht, ist der zentrale Teil der Retina ist relativ normal. Der periphere Teil zeigt typische Anzeichen von Retinitis pigmentosa. Nächste Folie. Und die normale Kurve der Dunkeladaptation zeigt man hier, und man sieht, diese Patientenkurve ist höher. Was es bedeutet, normal ausgedrückt, ist, dass es keine Nachtsicht mehr gab. Das Gold, mein Gesichtsfeld, zeigt, dass es konzentrische Einschränkungen des Gesichtsfeldes gibt, also eine Tunnelsicht, Tunnelblick. Die Hände waren normal, aber die Füße zeigten auf der einen Seite wiederum einen kurzen vierten Zeh, der auf dem Fußrücken sich befand. Nächste Folie. Die klinischen Daten dieses Patienten haben wiederum gezeigt, hohe Phytonsäurewert im Blut. Eine DNA wurde gemacht, Analyse der Gene wurde gemacht, dann Stabilisierung der Funktion der Retina konnte hergestellt werden mit strenger Diät, aber dann progressive Krankheit, obwohl versucht wurde, die Ernährung anzupassen. Nächste Folie. Und das ist viel zu klein. Die meisten von Ihnen werden das nicht erkennen können, aber das hilft mir jetzt, um das Wichtigste wiederzuspielen. Mit dieser Studie 12 Personen, also die Iris-Atrophie bei 75%, Abnormalitäten der Retina wurden beim meisten festgestellt, Skelettabnormitäten, das heißt vor allem bei den Händen und bei den Füßen, Anosmie war auch vorhanden. Bei etwa 2/3 der Patienten. Myosis, Pupillenverengung war auch ein sehr wichtiges Problem. Dann Schwerhörigkeit bei ge einer geringen Anzahl von Patienten als bei der Population. Das geht vielleicht darauf zurück, dass sie relativ jung waren im Vergleich zu Patienten, die ich später dann noch gesehen habe. Das Ergebnis dieser Studie zeigte eine variable Expressivität der Krankheit. Das bedeutet, wenn man sich bei zwei Patienten anschaut, dann werden diese Patienten Überschneidungen haben, aber sie werden nicht identisch sein. Ist von einem zum anderen verschieden innerhalb von Familien, aber auch innerhalb einer Familie gibt es Unterschiede. Es gibt moderate bis schwere bilaterale retinale Degeneration bei diesen Patienten, und dann gibt es eine relativ langsame Entwicklung der Krankheit, wenn die Phytonsäure, wenn der Wert kontrolliert ist. Zwei Patienten haben gezeigt, dass eine Stabilisierung der retinalen Funktion erreichbar ist, wenn eine strenge Diät eingehalten wird. Nächste Folie. Was ich jetzt seitdem gesehen habe, sind 7 weitere extra Patienten mit Reizdarmkrankheit. Das bedeutet, ich bin einer der Augenärzte, der mehr Patienten, Patientinnen gesehen hat als viele aus der Welt. Und das ist einfach Zufall, weil ich zufällig diese Dame in der Klinik von Alan Bird getroffen habe. Und die Patientin von Professor Bird hat mir netterweise gesagt, ich sollte doch ihre Füße anschauen. Und dann konnte ich wieder zu meinen ursprünglichen Patienten zurückkommen. Und also der Patient, wo ich wusste, dass er etwas Besonderes hat, aber damals war ich noch etwas naiv und konnte keine richtige Diagnose stellen. Was ich jetzt zeige, ist die Variabilität der Krankheit auf dieser Folie mit 7 zusätzlichen Patienten, die ich seither gesehen habe. Eine Frau, 41 Jahre, sie hatte normale Füße, aber der Fußwurzelknochen, also der Handwurzelknochen, der Mittelknochen, nicht Mittelhandknochen, das ist also der Mittelhandknochen, zeige ich hier auch. Und sie hatte also einen kurzen Mittelhandknochen, wurde gezeigt in dem Röntgenbild, das man hier sieht. Dann man sieht, dass der Mittelhandknochen kürzer ist und deswegen ist der vierte Finger nicht normal. Sie hat also klassische Retinitis pigmentosa. Nächste Folie dann. Die besondere Ernährung ist das Wichtigste, die Grundlage der Behandlung der Krankheit. Die Phytansäure kommt in allen Produkten bei Wiederkäuern vor, die an diejenigen gerichtet, deren Muttersprache jetzt nicht Englisch ist. Es sei gesagt, dass die Wiederkäuer die Tiere sind, die mehrere Male essen, was sie schlucken, zum Beispiel wie Kühe. Und praktisch alle Produkte, Milchprodukte, also die von Kühen stammen, haben einen hohen Phytansäurewert. Das heißt Milch, Käse, Fleisch, Joghurt, egal was man von was man da spricht. Es gibt andere Quellen von Phytansäure und das ist die Grundlage, was wir für diese Patienten machen müssen, nämlich also die Ernährung verändern. Die Plasmapherese wird auch manchmal befürwortet. Die Plasmapherese ist die Reinigung des Blutplasmas, also mit Hilfe eines Filters. Das heißt, dass ihr Blut gereinigt wird von Phytansäure. Manche sind dafür, aber ich persönlich bin jetzt nicht unbedingt ein Fan. Ich bin schon ein Fan davon, wenn es ein akutes Problem gibt mit einem sehr hohen Phytansäurewert. Aber ich bin jetzt nicht im Moment ein so großer Fan davon, wenn der Patient, Patientin gut kontrollieren kann durch die Ernährung. Eine Kontrolle durch Kardiologen ist sehr wichtig und auch Augenärzte können hier dienlich sein. Nächste Folie. Und wiederum überspringen. Wir kommen dann zum Schluss. Ja, dass die Refsum-Krankheit selten ist, eine variable Krankheit ist. Eine frühzeitige Diagnose ermöglicht Therapie, vor allem Ernährung, um lebensbedrohliche Komplikationen reversibel zu machen. Dann auch die Dystrophie der Zäpfchen und der Zapfen und Stäbchen ist moderat bis schlimm. Dann ist Man kann auch effizient davor vorgehen, dass es keine Augenbeschwerden gibt. Und damit möchte ich mich bei allen Betroffenen, die man hier sieht, bedanken. Also 4 Personen, die wichtige Beiträge für meine Berufslaufbahn gemacht haben. Von Professor auf der Linken, Professor Delay, er hat mich ausgebildet als Augenarzt. Professor Holder, er war der Elektrophysiologe, hat mir alles beigebracht, was ich über das Auge wissen muss. Professor Bhattacharya hat mir alles über Gene beigebracht und Professor Bird, er hat mir alles beigebracht, was ich wissen musste über genetische Augenkrankheiten. Nächste Folie. Natürlich eine Augenklinik zu führen mit Genetik, das kann man nicht allein machen. Man macht das nicht unbedingt mit Frauen. Mir ist klar, dass auf dieser Folie, dass ich da der einzige Mann bin und mein ganzes andere Team aus Frauen besteht. Das ist also keine Absicht, das müssen Sie mir glauben. Alle meine Kolleginnen arbeiten mit mir, um sicherzustellen, dass das okuläre Genetikteam in Gent für alle Patienten da ist, für Patienten wie mit der Reizdarmkrankheit. Dasselbe gilt für das okulare Genetikteam in Philadelphia. Man sieht mich hier mit Emma Bedukian und mit Dr. Thomas Allemann, Freundin, Kollegin, wie auch die Ärzte Dr. Bennett und Herr McQuire. Also, Sie sind das Team dort. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und nehme jetzt gerne Ihre Fragen entgegen. Vielen Dank, Bart. Das war eine sehr gute Präsentation. Ich lerne immer etwas Neues, jedes Mal, wenn ich mit Ihnen spreche oder wenn ich Ihnen zuhöre. Wir machen jetzt dann weiter mit den Fragen. Ich möchte jetzt dann den Bildschirm nicht mehr teilen, damit Sie mich dann auch im Großformat sehen. Es gibt bis jetzt ein paar Fragen in der Chatbox. Da gibt es eine Frage: Führen Sie OCT bei der Refsum-Krankheit durch? Ja, ich sehe, die Frage kommt von Udo Hennighausen. Vielen Dank, Udo, für diese Frage. Ja, wir führen das natürlich durch. Und ein Grund, weshalb, da sehen Sie wieder, wie alt ich bin, ein Grund, weshalb ich das nicht vorher gemacht habe, denn bei den meisten Patienten, Patientinnen, da gab es nicht viele OCTs, denn das gab es, bevor OCT zur klinischen Praxis wurde. Ich habe das jetzt nicht absichtlich machen wollen. Ich habe aufgrund der jüngsten Ergebnisse, also bei jetzt werde ich auch OCT benutzen. Das ist die optische Kohärenztomographie. Das ist wie ein Ultraschall eines Ungeborenen im Bauch der Mutter. Wird es gemacht. Also wir verwenden infrarotes Licht, um eine ähnliche Ultraschallaufnahme zu machen. Das heißt, wir können die verschiedenen Schichten sehen, nicht detailliert, aber bis zu einem gewissen Ausmaß. Wir können dann annehmen, welcher Teil der Retina, welcher Teil der Zelle ist. Ja, das ist absolut unbedingt notwendig, OCTs durchzuführen. Also ich möchte diese OCTs auch regelmäßig durchführen. Dann, vielen Dank, Bart. Nächste Frage ist, da bedankt man sich für das wunderbare Webinar. Würde die Diagnose von erwachsener Refsum, ist das eine Möglichkeit für einen jungen 23-Jährigen, der in meine Klinik kam und der unter makularer Dystrophie und Ichthyose vor allem leidet? Ja, das ist eine Frage von meiner Freundin Basamat aus Saudi-Arabien. Hat bei uns eine Ausbildung gemacht. Basamat, ja, auf jeden Fall. Sie müssen sich das anschauen. Sie müssen vielleicht in eine Augenklinik bitten, also den Patienten darum bitten, kann ich ihre Füße oder ihre Hände sehen? Ich würde auf jeden Fall versuchen, das zu machen, Bassamat. Und indem Sie den Phytansäurewert untersuchen, ist in Riad, wo Sie sind, ist einfach. Ich würde das auf jeden Fall machen. Ich denke, die Kombination innerhalb des Spektrums der Refsum-Krankheit und erwachsener Refsum-Krankheit, weil sie relativ gut behandelbar ist mit Ernährung, ist es sehr wichtig, dass der Phytansäurewert überprüft wird. Also das kann sicherlich im Labor in Riad geschehen. Das ist relativ günstig, das zu erstellen, in dem Vergleich zu dem, was für den Patienten damit gemacht werden kann. Und dann wird weiterhin gesagt, andererseits habe ich andere Patienten, er wurde mich verwiesen mit der Diagnose von Usher-Syndrom, mit einer weiteren genetischen Beurteilung, dass der PX6-Mutation, die wurde herausgefunden, und im Heimler-Syndrom basierend auf klinischen Daten und also mit normalen pH, also normaler Phytansäure. Also Bassamat, das ist eine Dame, aber Sie konnten das nicht wissen, Christy. Also Bassamat, da würde ich sagen, ja, für die Zuhörer, um das etwas zu erläutern, möchte ich sagen, der Punkt, den ich jetzt nicht erwähnt habe bei Morbus Rex, ist Peroxisome. Das sind kleine Hüllen in der Zelle, zum Beispiel. Aufgrund der Degeneration von Phytansäure, Phenylethylhydroxylase muss das machen. Also das ist ein Enzym, das die Fettsäuren spaltet von dem Essen, das man zu sich nimmt. Die Produkte, die sich dann aus den Peroxisomen herauskommen, kommen dann in die Hypochondrien, in die Mitochondrien, also weitere kleine Körperchen, und die stellen normalerweise ATP, also das Zellenbenzin, her. Also was aus den Peroxisomen herauskommt. Also diese paroxysmalen Krankheiten im Allgemeinen, das sind Krankheiten, die man unterteilen kann in Probleme mit einem Enzym, das mit den Peroxisomen funktioniert, aber nicht, das Enzym leistet dabei nicht seine Arbeit. Oder peroxysmale Krankheit, Stoffwechselkrankheit, geht dann zurück auf strukturelle Proteine, die die kleinen Körperchen, also Peroxisome herstellen. Also wenn das nicht richtig funktioniert, also mit den Peroxisomen in den Zellen, dann kann man diese Substanzen wie für diese Enzyme nicht, das also funktionieren muss mit den Peroxisomen. Also man hat also kein Haus, das mit in diesem Haus funktionieren kann. Und zum Beispiel auch andere Krankheiten wie XX, also das ist zuständig für andere peroxysmale Krankheiten. Das ist also etwas, sich überschneidet mit Morbus Rhepsum bei den Erwachsenen. Und also PXX muss dann die nächste Frage kommt von Carrie aus Michigan. Wissen Sie den Grund, weshalb Sie Miosis feststellen bei diesen Patienten? Die Antwort ist kurz nein. Das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist, dass dieser erweiterte Muskel in der Iris eine Atrophie aufweist, in der Iris. Also das denke ich, aber wir haben keine Pathologie dazu. Wir sind also noch nicht sicher. Nächste Frage ist, könnten Sie bitte ein paar spezifische Fragen geben, die wir unseren Patienten stellen sollten, um das zu überprüfen? Ja, Claudette, danke, dass Sie diese Frage gestellt haben. Können Sie richtig riechen, ist eine Frage. Haben Sie ein Problem mit dem Geruchssinn? Das zweite, kann ich Ihre Füße und Hände bitte anschauen? Das ist besonders wichtig. Haben Sie auch Probleme mit dem Gleichgewichtssinn? Und wenn es sich um einen Patienten über 25 handelt, sollten Sie fragen, ob es auch Gehörverlust gibt. Gibt es Probleme mit dem Gehör? Einer meiner Patienten hatte ein akutes Hörversagen, Hörverlust in einem Ohr, 6 Jahre später dasselbe Problem im anderen Ohr. Und Sie können sich jetzt vorstellen, mit einer solchen schlimmen Krankheit wie Retinitis pigmentosa, dann, wenn Sie dann in diesem Alter auf einmal Ihr Gehör verlieren, dann, dass das Leben total verändert wird. Dieser Patient hatte dann eine Cochlea-Implantation bekommen. Das bedeutet für mich wahrscheinlich, dass die Krankheit im Ohr bedingt ist durch das Corti-Organ. Das Corti-Organ ist der Ort, wo die Haarzellen im inneren Ohr die Bewegung übertragen von Seiten des Trommelfells umwandelt in ein elektrisches, also das Töne umwandeln in elektrische Signale. Weil jetzt es nicht funktioniert mit dem Hörnerv, habe ich in diesem Fall gelernt, dass der Nerv funktioniert, weil er mit dem Implantat wieder hören konnte. Und wahrscheinlich ist es das innere Ohr, Innenohr, das dadurch beeinträchtigt war. Aber fragen Sie nach dem Gleichgewicht, nach dem Gehör und Füße und Hände und Rumänien, wahrscheinlich UNESCO. Andrea, vielen Dank für das Webinar. Ich möchte Sie fragen, ob Sie eine chirurgische Nachfolge, also chirurgischen Eingriff empfehlen für die Fuß-Hand-Abnormalitäten. Also ich würde das nicht empfehlen für die Abnormitäten der Füße und Hände. Vielleicht sagen meine Patienten, Patientinnen etwas anderes, die jetzt online sind, aber wenn es jetzt Gleichgewichtsprobleme gibt oder Abnormalitäten sind, dann ist es vielleicht nicht schön anzuschauen, aber ist kein Problem. Aber schließlich haben wir ja alle irgendetwas. Also ich würde jetzt nicht zu chirurgischen Eingriffen raten, was sehr wichtig ist bei chirurgischen Eingriffen, großen chirurgischen Eingriffen. Das habe ich auch gemacht bei einem meiner Patienten, hatte eine Kardiomyopathie und hatte eine Herztransplantation. Vorher habe ich mit den Leuten in der Intensivmedizin gesprochen. Also bitte nicht den nicht zu wenig Kalorien geben, also viel mehr essen, also in den Infusionen, also nicht zu wenige Kalorien durch die Infusion geben, ansonsten werden die Phytansäurewerte zu hoch. Die Phytansäurespeicher würden mobilisiert. Andrea, ich hoffe, das ist richtig beantwortet für Sie. Claudette, wie viele Gene sind beteiligt an der Refsum-Krankheit? Für die erwachsene Refsum-Krankheit denken wir ein Gen vor allem, aber das müssen wir noch herausfinden. Aber es gibt auch andere Überschneidungen mit anderen peroxisomalen Störungen. Und oft ist es eine paroxysmale Störung, also infantile Refsum-Krankheit. Und die verschiedenen Dystrophien, die werden alle durch diese Genüberprüfung überprüft. Udo Hennighausen sagt, ich habe Patienten mit einer sehr engen Vorderkammer gesehen, also mit einer dicken Linse und Glaukom. Aber leider habe ich das nicht nachverfolgt. Ich kann jetzt hier auch sagen, dass auch einer unserer Patienten ein Kammerwinkelproblem hatten. Wir mussten also eine Iridotomie durchführen. Das heißt, also die Iris und diese innere Kammer, und wenn diese Kammer flach ist, wenn sie nicht tief genug ist, dann gibt es ein Problem, dass dieser Kammerwinkel, also 360 Grad, wo die Flüssigkeit aus dem Auge fließt, dass es sich verstopft und dann ergibt sich ein hoher Augendruck. Was man dann machen kann, man kann eine extra weite Pupille, also im Niveau von 12 Uhr, machen. Also die ist abgedeckt durch das obere Augenlid und dann kann die Flüssigkeit wieder abfließen. Und dann hat man kein Problem mehr. Jacqueline Turner hat noch eine Frage. Welcher Prozentsatz von Patienten wird jetzt verpasst bei genetischen Screenings? Vielen Dank. Also welcher Prozentsatz von Patienten wird da ausgelassen bei genetischem Screening? Ich kann das jetzt so sagen. Traditionell gesehen, also dessen, was okulare Genetik ist und Genetik im Allgemeinen, ist, dass die Leute jetzt nicht mehr nur testen auf ein Gen. Wir schicken ein DNA-Muster des Patienten, und wenn man jetzt zum Beispiel darum bittet, können wir alle Gene überprüfen auf Retinakrankheiten in Gent, und diese Gene, die also getestet werden, da gehört auch Phytansäure dazu, Phytanoil, Hydroxylase-Gen, also Coenzym-Hydroxylase gehen, und deswegen bekomme ich das Ergebnis dann gleich wieder zurück. Ich glaube, dass nicht sehr viele da verpasst werden. Aber Jacqueline, ich verstehe, Sie sind wahrscheinlich Klinikerin. Ich bin auch ein sehr kritischer Arzt. Wenn ich jetzt ein klinisches Bild sehe oder ein Phänotyp, der hinweist auf die Retina-Krankheit, also dann wende ich mich wieder an diejenigen, die die DNA untersucht haben. Dann frage ich noch nach einem weiteren Test und schaue mir das spezielle Gen an. Ich überprüfe das immer doppelt. Manchmal werden Mutationen verpasst. Das muss man wissen. Deswegen muss man kritisch sein. Gibt es weitere Ratschläge für Patienten mit Refsum und Meniere-Krankheit? Das ist eine schwierige Frage. Meniere ist eine ganz schlimme Krankheit. Ich habe da jetzt keinen guten Kommentar zu machen. Also man muss versuchen, so weit wie möglich diese Krankheit in den Griff bekommen. Diese Meniere-Krankheit ist eine Krankheit, wo man einfach verrückt wird, weil man ständig Schwindel fühlt. Also ich persönlich glaube, dass es etwas mit Toxizität zu tun hat, wie auch das Augenproblem und das Gehörproblem. Also das ist die Toxizität auf dem halbzirkulären Kanal, also was uns beim Gleichgewichtsempfinden hilft. Also wenn man jetzt versucht, das so weit wie möglich durch die Ernährung zu kontrollieren, durch den Phytansäurewert, dann funktioniert das. Und für den Rest würde ich sagen, wenn Sie jetzt nicht zufrieden sind mit dem H&O-Arzt, also Sie brauchen erstklassige Betreuung, erstklassige Pflege auf Universitätsklinikniveau, erwachsene Refsum betreuende geben erstklassige Pflege. Sie müssen allerdings auch wissen, dass Sie als Patienten wahrscheinlich die Ärzte aufklären. Und das ist kein Problem. Die Ärzte kennen ja nicht alle Krankheiten. Was typisch ist für seltene Krankheiten, ist, dass Sie dem Arzt oder den Ärzten etwas beibringen müssen als Patient. Das ist in Ordnung. Sie sind sozusagen Komplizen. Vielen Dank, Bart. Ich denke, damit sind unsere Fragen beendet. Ich möchte mich bedanken für Ihre Präsentation, dass Sie alle Fragen auch beantwortet haben. Hallo, ich möchte mich auch bei allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen bedanken, dass Sie dabei waren, etwas gelernt haben über die Refsum-Krankheit. Also wenn die Patienten früher diagnostiziert werden könnten, dann würde das sehr viel ändern in ihrem Leben. Vielen Dank auch an Ihre Fragen. Und das ist dann das Ende des Webinars. Noch einen wunderschönen Tag wünsche ich. Vielen Dank. Auf Wiedersehen.